Radio 1.
In den letzten Monaten erschütterten unsere mehrere Amokläufe und Terroranschläge in unterschiedlichen Städten. Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg, München. Ein wiederkehrendes Muster bei solchen Gewalttaten ist das sogenannte Leaking. Das heißt, Täterinnen und Täter geben häufig im Vorfeld Hinweise auf ihre geplanten Handlungen. Manchmal durch konkrete Ankündigung, manchmal vielleicht durch ihr Verhalten, analog oder im Netz. Beim Täter von Hanau beispielsweise waren rassistische, verschwörungsnahe Äußerungen vorher bekannt. Trotzdem konnte die Tat nicht verhindert werden. Warum eigentlich nicht? Wie genau dieses Leaking und diese Ankündigungen genutzt werden können, um Gewalttaten präventiv zu behandeln und zu verhindern und welche Forschung es zu diesem Phänomen gibt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Rebecca Bondy von der Psychologischen Hochschule in Berlin. Sie hat Tools entwickelt, die dabei helfen sollen, ein solches Risiko besser einschätzen zu können. Guten Tag, Frau Bondy.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Was genau, bleiben wir erstmal bei so einer kleinen Definition, was genau fällt denn unter dieses Leaking?
Ja, Sie haben es ja gerade schon ganz kurz zusammengefasst. Unter Leaking verstehen wir alle Äußerungen und Verhaltensweisen, die darauf hindeuten können, dass eine Person eine Tat entweder sogar schon konkret plant oder aber darüber nachdenkt, eine solche zu verüben. Und das kann sich auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen sozusagen ausdrücken oder in verschiedenen Formen. Also Sie hatten es gesagt, es können Tatvorbereitungen sein, es können direkte Ankündigungen dahingehend sein, dass man eine solche Tat verüben möchte. Es kann auch sowas sein, wie dass man solche Taten gutheißt, dass man sich mit früheren Tätern intensiv beschäftigt oder sogar identifiziert oder dass man sozusagen kaum noch andere Themen hat, außer eben solche Taten und Gewalt, Waffen im Allgemeinen.
Gibt es denn Tätergruppen, die ihre Pläne besonders oft vorher durchblicken lassen als andere?
Ja, also wir können vielleicht allgemein sagen, dass wir Leaking in den Deliktbereichen, die wir bisher untersucht haben, insgesamt regelmäßig finden. Zum Beispiel bei Amokläufen an Schulen haben wir Leaking in fast allen Fällen gefunden. Auch im Vorfeld von islamistisch motivierten terroristischen Taten ist es in fast allen Fällen aufgetreten. Etwas seltener bei den rechtsextremistisch motivierten Taten. Und wir finden Leaking sogar im Vorfeld von schweren Fällen häuslicher Gewalt, also sprich im Vorfeld von PartnerInnentötungen. Da ist es allerdings etwas seltener. Also da reden wir ungefähr von 60-70% der Fälle, in denen wir jetzt Leaking identifizieren konnten.
Was ich mich dabei die ganze Zeit frage, Frau Bondy, warum machen das Täter überhaupt? Wenn ich eine Gewalttat plane, bin ich doch, könnte man denken, extra vorsichtig, weil ich nicht vorher gefasst werden will, oder?
Ja, so genau, wie sie es machen, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Es ist sicherlich zum Teil so, dass es im Zuge von Tatvorbereitungen nötig wird, zum Beispiel andere zu fragen, ob sie helfen können, ob sie Waffen zur Verfügung haben. In manchen Fällen, glaube ich persönlich ehrlich gesagt, ist es eher so, weil man so beschäftigt ist mit dem Thema, redet man dann auch einfach drüber. Manchmal ist es womöglich aber auch so, dass man tatsächlich auch schon im Vorfeld Aufmerksamkeit erregen möchte, entweder weil man abgehalten werden will oder aber auch, weil man andere zum Beispiel für das gleiche Thema begeistern möchte. Begeistern natürlich in Anführungsstrichen.
Ich verstehe, ja, ich verstehe total, was Sie meinen. Sie haben Tools entwickelt, um solche Gewaltvorhaben vorab besser zu erkennen und einschätzen zu können. Wie funktioniert denn das
genau.
Ganze?
Ja, das funktioniert so, beziehungsweise vielleicht im ersten Schritt ist nötig, weil natürlich mehr Leute solche Ankündigungen machen, als dann schließlich tatsächlich eine Tat umsetzen. Und deswegen haben wir uns angeguckt, welche Merkmale und welche spezifischen Inhalte von Leaking gibt es denn jetzt eigentlich, die dann wirklich dafür sprechen, dass eine Person auch ein erhöhtes Risiko hat. Und jetzt ganz kurz umrissen ist es so, dass wir sagen, es soll möglichst umfassende Informationen gesammelt werden zu allen Verhaltensweisen, die eine Person gezeigt hat und dann geguckt werden, werden die Kriterien sozusagen, die wir als sogenannte Ernsthaftigkeitskriterien identifiziert haben, von dieser Person erfüllt, dann bekommt man eine Gesamtsumme an Merkmalen und kann dann anhand der Gesamtsumme gucken, ist das eher ein hohes Risiko oder ist es eher ein geringes Risiko einer Tat.
Wo zieht man denn die Grenze zwischen, da sympathisiert jemand mit bestimmten Ideologien, mit dem IS, mit Rechtsextremismus, mit Verschwörungserzählung und da plant tatsächlich jemand eine Tat? Also ab welchem Punkt wird es dann kritisch?
Ja, das ist natürlich abhängig tatsächlich davon, welchen Deliktbereich wir da gerade angucken. Wir haben unterschiedliche Werte, ab denen wir dann sagen, zum Beispiel im rechtsextremistischen oder im islamistischen Bereich ist jemand auffällig. Es ist gut, dass Sie das auch nochmal sagen. Tatsächlich gibt es natürlich viele Leute, die zum Beispiel extremistische Haltungen haben. Das heißt aber nicht, dass die in allen Fällen tatsächlich auch gewaltbereit sind. Und genau deswegen ist es eben auch wichtig, zwischen denen zu differenzieren, damit man einerseits womöglich die besser entdecken kann, die dann tatsächlich auch eine Gefährdung für andere darstellen, aber gleichzeitig eben auch besser die davon unterscheiden kann, die es eben auch nicht tun.
Immer dann, wenn eine solche Tat passiert ist und sich danach herausstellt, die Person hat sich vorher bereits bei Facebook zum Beispiel oder in Foren oder im Bekanntenkreis in die Richtung geäußert, dann gibt es den Vorwurf, warum hat das niemand kommen sehen? Warum hat den vorher niemand abgehalten? Warum? Warum eigentlich nicht?
Ja, also es gibt unterschiedliche Gründe und deswegen bin ich auch froh, dass ich sozusagen auch jetzt zum Beispiel heute hier dieses Konstrukt einmal vorstellen kann, dieses Leaking, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass das überhaupt noch bekannter wird. Einerseits in der Bevölkerung und dass eben auch die Bevölkerung sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, ja, wenn ich zum Beispiel so etwas höre und habe ein mulmiges Gefühl, dann ist das ein guter Anlass, womöglich mal die Polizei anzurufen und zu sagen, ich weiß nicht, ich will jetzt ja auch keine falschen Anschuldigungen machen, aber diese Person hat das und das gesagt oder gemacht und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt wirklich was passieren könnte. Und andererseits ist es dann im zweiten Schritt eben auch genau wichtig, dass eben auch die Polizeien darauf angemessen reagieren, dass auch die dieses Konzept des Leakings einerseits kennen, aber eben auch die Instrumente, die wir entwickelt haben, und die denen eben erlauben können, dann wirklich auch, wir sagen, ne, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen auf Grundlage dieser Kriterien zu treffen, wie hoch das Risiko jetzt womöglich tatsächlich ist.
Wie sieht denn ein Best-Case-Szenario aus, um solche Taten zu verhindern, ohne Leute zu Unrecht in die mutmaßliche Täterecke zu stellen?
Ja, also es gibt natürlich schon verschiedene Prozesse. Sozusagen manchmal werden die Polizeien durch auf unterschiedlichen Wegen selbst aufmerksam. Mhm. Tatsächlich ist es häufig so, dass in Fällen, wo Taten verhindert werden konnten, oft dann doch eben Bekannte, Freunde, Familienangehörige sich an die Polizei gewendet haben, die dann weitere Ermittlungen angestellt hat und eben festgestellt hat, ja, hier gibt es weitere Hinweise darauf, dass womöglich tatsächlich eine Tat geplant sein könnte, beziehungsweise dann auch war, die dann eben verhindert werden konnte.
Warum und wie die Täter von Amokläufen, Terroranschlägen und Morden ihre Pläne vorab durchblicken lassen und wie man das besser erkennen und präventiv behandeln könnte, damit es nicht passiert, dazu forscht Professor Dr. Rebecca Bondi von der Psychologischen Hochschule Berlin und hat uns mehr darüber erzählt, über das sogenannte Leaking. Ich danke Ihnen.
Ja, auch danke für die Einladung nochmal.